Kleines Tennis, der Tennis-Podcast mit Geschichten aus dem Amateurtennis. Kleines Tennis, Ausgabe Nummer 15 in Staffel 2. Wir nehmen auf am 28.06.2021. Mein Name ist Stefan und mit mir dabei ist heute die Kathi, die ich ganz herzlich begrüße.
Hallo Stefan.
Ja, Kathi, wunderbar, dass du mit dabei bist. Und ja, ich glaube, bevor du erstmal sagst, wer du bist und bei welcher Altersklasse und Leistungsklasse du unterwegs bist, kannst du erstmal sagen, warum wir eigentlich oder woher wir uns kennen? Denn wir haben, glaube ich, eine gemeinsame, quasi nicht Bekannte, aber zumindest eine Person, mit der ich schon mal gesprochen habe, oder?
Genau, ja, du hast schon vor ein paar Wochen mit der Olga gesprochen und ja, ich habe mit der Olga zusammen, ist eine Mannschaftskollegin von mir, eine gute Freundin von mir und wir haben auch zusammen einen Podcast und ja, da haben wir uns gegenseitig über Instagram gefunden auch und da bin ich auch deshalb so auf dich gekommen und habe auch, ja, deine Podcast-Folgen ab und zu mal gehört und fand das ganz spannend. Und ja, so haben wir uns dann auch kennengelernt und dann hast du mal eine Folge mit der Olga aufgenommen. Und dann haben wir aber gesagt, ja, wir müssen jetzt auch noch einmal ran. Und ich bin schon ganz gespannt.
Genau so sieht's aus. Du musst jetzt aber nochmal sagen, wie euer Podcast heißt.
Natürlich, gut, dass du mich dran erinnerst. Unser Podcast heißt Break Time. Und genau, wir reden auch generell über Sport. Natürlich hat das sehr viel auch mit Tennis zu tun, weil wir ja beide aus dem Tennis sind. Aber genau, also bunt gemischt mittlerweile eigentlich.
Genau, es ist tatsächlich ein Sportpodcast. Also das letzte Thema war, glaube ich, war Anlass quasi die Regenbogenfarben-Diskussion bei der UEFA-Europameisterschaft und ihr arbeitet da ein ganz breites Spektrum ab, auch im Thema, zum Thema Leistungssport und ganz viele Sachen. Also von daher immer mal wieder reinhören. Ich habe, glaube ich, tatsächlich bisher jede Folge von euch sogar gehört.
Echt? Oh, ja. Das freut mich natürlich. Also sehr schön. Genau. Also manchmal nehmen wir uns irgendwelche aktuellen Themen wie das zum Beispiel zum Anlass. Haben wir jetzt dann natürlich über Homophobie im Sport gesprochen. Ja, manchmal überlegen wir uns auch was Bestimmtes oder fragen auch mal in der Community, die zwar noch sehr klein ist, aber wir haben da immer, kriegen da auch immer tolles Feedback auch. Und ja, so bauen wir das auf.
Genau, vielleicht ladet ihr mal einen Tennis-Podcast da ein und dann kann ich euch auch was erzählen.
Das wäre eine Idee. Hast du da einen Vorschlag?
Ich hab vielleicht jemanden im Kopf, genau.
Okay.
Aber jetzt soll es erstmal um dich so ein bisschen gehen und ja, da müssen wir jetzt nochmal das Obligatorische klären. Welchem Verein fühlst du dich zugehörig? Was ist deine Altersklasse? Vielleicht verrätst du sogar dein Alter und in welcher Leistungsklasse bist du aktuell eingestuft?
Gerne. Also ich bin 26 und ich komme aus dem Saarland ursprünglich und bin aktuell dann noch, wie Olga auch, beim TC Homburg, also gelistet in der Mannschaft, da in der Damenmannschaft, ganz normal. Und habe aber auch noch einen zweiten Verein, das ist der TC Grün-Weiß Alt-Vorweiler. Das ist so mein Heimat- und Dorfverein, sage ich immer. Dort habe ich auch angefangen, Tennis zu spielen. Und ja, das ist so ein Verein, wo ich wahrscheinlich niemals austreten werde. Genau. Ach so, und LK habe ich, meine ich, 2.1 oder vielleicht auch 2.2, 2.3. Ich weiß nicht, man fällt ja da jetzt stetig. Mhm. Sowas in dem Dreh.
Genau, zum Zeitpunkt der Aufnahme hast du eine 2.1 und oder 2.1 und wenn ich mal drauf blicke, auf welche LKs ich hier schon hatte, wirst du damit einen weiteren Fleck hier irgendwie abdecken. Das heißt, ich glaube, wenn wir hier fertig sind, fehlt mir bis einschließlich LK23 nur noch die LK3 und dann habe ich tatsächlich sogar schon alle durch.
Oh, sehr gut, sehr gut.
Also die Leute, die jetzt zuhören und LK3 sind, müssen sich sofort hier nachmelden, damit sie vielleicht diesen Slot genau einnehmen können. Genau, du hast ja schon gerade erzählt, am TC Homburg bist du eigentlich gemeldet und gelistet und da ich ja schon mit der Olga über den Verein geredet hatte, haben wir uns ja vorgenommen, dass wir auf deinen anderen Verein so ein bisschen gucken, den TC Grün-Weiß Alt-Vorweiler.
Genau.
Und da erstmal so grundlegend die Frage, du bist zwar dann gelistet in Homburg, aber spielst du denn oder hast du denn die letzten Monate, Jahre beim TC Grün-Weiß Alt-Vorweiler trotzdem nochmal gespielt?
Ich habe früher natürlich als Kind dort gespielt und die letzten Jahre aber gar nicht mehr. Also ich meine, dass ich so, ich hatte auch mal noch Damen dort gespielt. Ich schätze ungefähr, dass ich, sage ich mal, so mit 13, 14 dann in andere Vereine gewechselt bin zum Mannschaftsspielen, als ich angefangen habe, Damen zu spielen. Genau, also Mannschaft schon sehr lange nicht mehr, würde aber niemals ausschließen, dass ich da vielleicht später irgendwann auch mal wieder Mannschaft spiele in irgendwelchen Altersklassen, also super gerne eigentlich. Aber ja, es hat mich dann in andere Vereine gezogen, ja, aufgrund, dass meine ganzen Trainingspartner vom Verband oder so dann auch in anderen Vereinen gespielt haben und das Niveau dann irgendwann für mich interessanter war. Genau.
Aber bist du denn sonst trotzdem manchmal auf der Anlage anzutreffen und spielst da just for fun mit jemandem oder mit irgendwelchen Leuten zusammen? Oder ist der Verein wirklich jetzt, den wir jetzt eher historisch betrachten, wie du ihn damals vielleicht mit ja, 13, 14 wahrgenommen hast?
Nee, ich bin definitiv noch relativ häufig dort. Ich habe auch jetzt, bis ich umgezogen bin, auch noch Training dort gegeben für die Kinder und auch so für den einen oder anderen Erwachsenen mal. Und der Verein liegt mir auch total am Herzen. Deswegen bin ich da eigentlich auch jeden Sommer gewesen. Und ja, also das ist alles aktuell sozusagen.
Na gut, dann sag doch mal, was zeichnet denn diesen Verein aus? Was macht ihn denn besonders und wer tritt denn in diesen Vereinen und spielt dort quasi kräftig mit? Gib mal so einen kleinen Überblick.
Ja, also für mich besonders natürlich, dass ich da groß geworden bin eigentlich in dem Verein. Also ich habe, ja, ich glaube mit 4 angefangen Tennis zu spielen und ja, wenn man so aufwächst mit so einem Verein, dann verbindet man ja auch super viele Erinnerungen damit und das ist halt ja super schön. Meine Eltern spielen halt auch immer noch in dem Verein und die haben mich natürlich da dazu gebracht auch. Und ja, mein Trainer von früher, dessen Kinder habe ich jetzt dann trainiert und sowas, ist halt irgendwie super toll. Wir sind halt relativ klein. Also ich meine so um die 130 Mitglieder leider nur noch. Wir sind da auch ein bisschen betroffen von dieser ganzen Tennis-Club-Krise gewesen. Ich hoffe, das wird jetzt wieder ein bisschen besser. Aber ja, irgendwie jeder kennt jeden und ja. Alle werden mit dem Verein älter. Das ist irgendwie super, super schön, dass man die Leute so lange kennt. Die kennen dann einen noch, als man so ein kleines Kind war, wo man sich selbst nicht mehr dran erinnern kann. Und das ist irgendwie, das ist das, was ich da so sehr schätze und mag an dem kleinen Verein.
Wenn du sagst 130 Mitglieder, wie viele Plätze habt ihr denn dann zur Verfügung?
Wir haben tatsächlich 6 Plätze. Also ich finde das eigentlich noch ganz gut. Früher waren die natürlich immer proppevoll, als wir noch mehr Mitglieder hatten. Mittlerweile, ja, kriegt man immer einen Platz, ist ja auch nicht schlecht. Aber ich hoffe natürlich, dass da noch mal ein bisschen mehr Mitglieder irgendwann kommen.
Ja klar, also wenn ich das in Relation auch setze zu meinem Verein, der so um die 300, 350 Mitglieder hat und wir haben 7 Plätze, dann und ich weiß ja, wie bei uns die Auslastung ist, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, wie das bei euch ist, wie du halt meinst, man kommt vorbei und man kriegt eigentlich immer einen Platz.
Genau. Aber ja.
Habt ihr denn da aber trotzdem ein modernes Platzbuchungssystem oder geht das noch ganz altmodisch per Stecktafel oder ist das wirklich so, die Leute gehen rauf und gehen runter, wenn sie fertig sind?
Also es war so, dass wir bis vor einigen Jahren ganz normal Listen hatten zum Eintragen. Jetzt letztes Jahr auch durch Corona, ja, wie das dann so ist mit Stiften anfassen und allem. Letztes Jahr war es tatsächlich so, dass man einfach kam und ja dann gespielt hat. Aber ich bin ja jetzt diese Saison noch nicht so viel da gewesen, habe aber durch meine Eltern gehört, dass wir jetzt tatsächlich sogar so ein hochmodernes Online-Buchungssystem haben. Ich habe es noch nicht verwendet, bin jetzt nächstes Wochenende aber mal zu Hause, dann werde ich mir das sicher mal anschauen. Ich bin ganz gespannt, ob das, wie das so angenommen wird, auch gerade in so einem Dorfverein. Ja, aber ich meine, man muss ja mit der Zeit gehen, also finde ich eigentlich gar nicht schlecht.
Das ist richtig. Habt ihr bei euch denn auch eine Halle?
Nee, wir haben gar keine Halle. Also ich glaube, ja, ist ganz früher hatten mal eine Familie im Verein, hatte da mal eine Halle in der Nähe, relativ nah, die gibt es aber auch mittlerweile schon nicht mehr. Also da, ja, damit können wir leider nicht dienen.
Und was machen dann die Leute, die im Winter auch weiter Tennis spielen wollen? Gibt es da irgendwie Spielgemeinschaften oder dann die nächstgrößere Stadt mit einer Halle, die dann regelmäßig aufgesucht wird? Hast du da irgendwie einen Überblick zu?
Genau, ja, also Saarlouis ist ja die nächstgrößere Stadt, aus der ich auch komme. Und ja, da gibt es genug Hallen, Klar sind die im Winter auch immer sehr ausgebucht, weil viele kleinere Dorfvereine bei uns keine eigene Halle haben. Aber ja, man findet da schon was, wenn man will. Aber ich glaube, es gibt auch noch viele Spieler, die dann tatsächlich auch im Winter wenig spielen, vergleichsweise, ja, wie vielleicht bei einem Verein, die eine eigene Halle haben. Ich weiß gar nicht, wie es bei euch eigentlich.
Ja, wir haben auch eine Halle und die ist natürlich auch extrem gut ausgebucht, weil wir nicht nur Medienspiele auch da drin haben, sogar im Winter, sondern
Ja,
dann auch natürlich
natürlich.
ganz, ganz viele Abos und auch sonst Leute, die ja die Halle auch buchen. Also die ist
Eben.
auch offen für andere. Deswegen dieses Phänomen einer voll ausgebuchten Halle, das kenne ich, aber natürlich ist das super, wenn du einen Verein hast, der seine eigene Halle quasi hat, wo man dann selbst, ja, sag mal, also zumindest billiger rankommt und auch, ja, da irgendwie noch eine andere Verbindung zu hat, als wenn das so eine anonyme Halle
Klar.
ist, weil so eine Halle, die zum eigenen Verein gehört, ich glaube, der geht man auch anders um, die schätzt man auch anders wert, als wenn man nur so einmal kurz
Total.
Mieter ist für irgendwie, ja, eine Stunde oder so.
Ja, und wie du sagst, auch jetzt, wo ich auch als Trainerin da gespielt, tätig war, dann muss man natürlich auch für die Kinder immer Hallen finden und so. Das ist natürlich viel entspannter, wenn man, wenn der Verein eine Halle hat und dann da auch Stunden erstmal blocken kann für das eigene Jugendtraining zum Beispiel oder ähnliches.
Ja.
Das ist natürlich Luxus.
Genau, bei uns kommt halt noch hinzu, die Halle ist auch wirklich direkt bei uns am Vereinsgelände, das auch, wo du das Thema Training ansprichst, wenn bei uns das Training quasi mittendrin ins Wasser fällt, dann gehen die einfach in die Halle und können weitermachen und müssen irgendwie
Ja.
nicht noch irgendwie abbrechen oder quer durch die Stadt fahren, sondern es geht
Genau.
einfach weiter. Also
Ja.
da habe ich Glück, dass ich hier so einen Verein gefunden habe, weil das ist auch eher der Zufall gewesen, der mich ja hier in die Gegend gebracht hat, aber ich bin da sehr, sehr super zufrieden mit.
Ja, definitiv. Also das, wie du sagst, dann mussten wir halt auch Training dann im Sommer öfter absagen oder ja, standen da unter strömenden Regen unter der Terrasse. Ja, das ist schon super.
Über was ich noch gestolpert bin auf der Website eures oder deines Vereins, deines quasi Heimat- und Jugendvereins, ihr habt eine Aktion, die nennt sich Ein Dorf spielt Tennis. Kannst du damit was anfangen und dazu ein bisschen was erzählen?
Genau, also ich weiß gar nicht, ob es das nicht, ist das nicht eine deutschlandweite Aktion sogar? Also ich
Gut,
weiß, dass es.
okay, kann sein, aber ich kann sagen, da ich hier nicht auf einem Dorf bin, glaube ich, gibt es das tendenziell bei uns nicht. Von daher kann durchaus sein,
Ja,
dass es eine
okay.
deutschlandweite Sache ist.
Auf jeden Fall im Saarland wird es oft gemacht, da gibt es dann auch ein Dorf spielt Handball oder ein Dorf spielt Fußball oder so. Das ist so eine Initiative, die Vereine anbieten. Dann kann sich jedermann einfach anmelden, ob in einem Team oder man findet dann auch einen Teampartner. Da wird dann einen ganzen Tag so ein, ja, wie so ein kleines Turnier ausgetragen. Ich glaube, Vereinsmitglieder dürfen gar nicht mitspielen oder nur mit einem Partner aus, der nicht aus dem Verein ist. Irgendwie so ist die Regel. Ich bin nicht ganz drin, aber ja, das dient einfach dazu, mal ja, Leuten zu ermöglichen, die Lust haben auf Tennis und vielleicht nicht direkt in den Verein gehen möchten und um es einfach mal auszuprobieren. Wir haben da auch immer echt eine super Resonanz für so einen kleinen Dorfverein. Da sind auch schon die ein oder anderen Mitglieder dann daraus entstanden, die dann in den Verein gekommen sind. Ist immer eine ganz schöne Veranstaltung. Genau.
Das glaube ich ja. Also natürlich klar, die Sache ist halt, dass man da Marketing machen möchte halt für den Tennis, für den Verein. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass der eine oder andere oder die eine oder andere dann am Ende mit dabei ist, weil man merkt, dass Tennis doch eigentlich ein ganz cooler Sport ist.
Eben. Und gerade das Vereinsleben ist ja auch im Tennis ja unvergleichbar eigentlich.
Zum Thema Vereinsleben, ich vermute fast, ihr habt bei der Größe dort keine Gastronomie. Wie habt ihr denn trotzdem Vereinsleben? Also wird irgendwie regelmäßig gegrillt, wird irgendwie, habt ihr eine schöne Terrasse, wo man sitzen kann? Gibt es da solche Möglichkeiten bei euch?
Genau, also wir hatten immer eine Gastronomie gehabt, bis vor einigen Jahren noch. Also wir haben auch ein super schönes Clubhaus, auch noch ja, vor einigen Jahren noch neu renoviert. Das ist echt super schön. Wir haben halt dann jetzt natürlich Schwierigkeiten, da jetzt einen Wirt zu finden, der das übernimmt. Aber es ist ganz gut geregelt. Also die Vereinsmitglieder, die auch schon lange im Verein sind, übernehmen das dann tageweise selbst. Es gibt auch tatsächlich, wie du sagst, auch manchmal so Grillabende oder ähnliches. Das funktioniert, finde ich, relativ gut aktuell dafür, dass wir keinen wirklichen, ja, Clubwirt haben. Das ist ganz schön.
Sehr gut. Dann würde ich sagen, gehen wir langsam mal auf den Karrieremodus, wenn das für dich okay ist.
Sehr gerne.
Ja, dann, wir haben es ja schon gehört, du hast eine LK 2,1 und ich vermute, wenn wir gegeneinander spielen, könnte das eine recht eindeutige Sache werden. Und das bedeutet auch, dass du Tennis nicht erst vor einem Jahr angefangen hast. Von daher, wo du angefangen hast, haben wir schon quasi gehört, aber die Frage ist jetzt, wann hast du angefangen?
Genau. Also das, wie gesagt, ich war 4 ungefähr, also relativ jung. Ich bin ja jetzt 26, also spiele ich jetzt schon ja, 22 Jahre. Das ist ja schon recht lange. Habe wie gesagt in diesem kleinen Dorfverein angefangen und ja, und ich habe bisher nicht damit aufgehört und ich glaube auch nicht, dass ich jemals aufhören werde.
Wer hat dich denn dazu gebracht, Tennis zu spielen? Weil mit 4 bist du wahrscheinlich noch nicht ganz alleine auf die Idee gekommen.
Richtig, genau, meine Eltern waren schon in dem Verein drin. Die haben, glaube ich, einfach gemerkt, dass ich irgendwie ein Kind bin, was sich sehr viel bewegen muss und haben ja mir verschiedene Sportarten dann auch sozusagen gezeigt oder mich dorthin hingebracht. Ich war auch mal kurzzeitig im Leichtathletiktraining. Ich war auch mal beim Fußball tatsächlich in so einem Probetraining und Eiskunstlaufen habe ich ja auch gemacht. Und scheinbar hat mir Tennis mit am meisten Spaß gemacht, weshalb ich dann auch dort geblieben bin. Und natürlich, wenn die Eltern im Verein ich bin da ja auch immer auf der Anlage rumgeflitzt, wahrscheinlich früher. Das war natürlich super
Naja,
praktisch.
das ist ja ein Riesenfaktor. Also, das erlebe ich auch bei mir im Verein, dass da also Familien quasi schrittweise so eintreten. Und klar, wenn die Eltern Tennis spielen oder ein Elternteil Tennis spielt, dann will man natürlich mal gucken, ob das Kind das vielleicht auch möchte und Bock drauf hat. Und bei dir hat das
Genau.
anscheinend ganz gut funktioniert.
Und ich bin auch bis heute noch, glaube ich, im Familienbeitrag mit drin, wenn ich mich nicht recht entsinne. Also ich glaube, meine ganze Familie ist seit wir klein sind, sogar mein Bruder war da Ewigkeiten mit drin, der nie so richtig angefangen hat zu spielen. Ja, also das ist eine richtige Tennisfamilie in dem Verein.
Aber was ist denn bei deinem Bruder schiefgelaufen, dass der nicht so Bock hatte?
Ja, der, also. Meine Eltern haben genau das Gleiche mit ihm gemacht. Also er war auch mit mir in den ganzen Schnuppertrainings sozusagen. Aber er war nie so der Ballsportler eigentlich. Er fährt super viel Fahrrad jetzt aktuell, hat auch mal eine Zeit lang Standard getanzt, auch richtig cool. Aber ja, Ballsportarten war einfach nie so seins. Auch dieses Wettkampfmäßige, ja, hat ihm nicht so gelegen und mir irgendwie schon. Und ja, deswegen ist er da nicht dabei geblieben.
Wie schnell hat sich das denn gezeigt, dass dir das liegt? Also ich vermute jetzt fast, du hast ja schon erzählt, dass du dann so im Teenageralter auch zu anderen Vereinen gewechselt bist, dass du bis dahin aber auch schon, ich weiß nicht, Erfolge gesammelt hast oder auch dann in irgendeinem speziellen Bezirks- oder Verbandstraining drin warst. Also hat sich das sehr, sehr schnell gezeigt bei dir oder wie ist das so gelaufen, so die ersten Jahre in deinem Tennis, Lebenslauf?
Ja, ich klar, natürlich kann ich mich nicht mehr so gut dran erinnern, aber definitiv, also ich habe direkt das Kleinfeld-Wettkämpfe mitgemacht, vom Kleinfeld direkt zu dem Bambini und so weiter. Also ich habe eigentlich keine Altersklasse ausgelassen sozusagen. Mitfeld gab es damals noch nicht, aber direkt nach Bambini dann U15, U18 gespielt. Also eigentlich, ja, bin ich damit groß geworden, dass irgendwie Mannschaftsspiele am Wochenende sind und es war irgendwie von Freitag ist es dann ja, da war Kleinfeld immer freitags nachmittags, dann irgendwann sonntags, mittags, sonntags morgens. Also so hat sich das eigentlich mein ganzes Leben durchgezogen. Und ja, also es hat mir immer Spaß gemacht, deswegen mache ich es auch, ja, bis eigentlich auf seit letztem Jahr und diese Saison ist eigentlich das erste, wo ich nicht wirklich Mannschaft spiele. Das ist krass.
Da gehen wir nachher auf jeden Fall noch drauf ein, das habe ich ja auf dem Zettel, aber weißt du, was dich da auch so in der ersten Zeit so hauptsächlich angetrieben hat? War es irgendwie das nette Miteinander mit den Leuten gemeinsam Tennis zu spielen? War es aber auch wirklich der sportliche Ehrgeiz, der Erfolg, weil du irgendwie auch, natürlich ist das schön, wenn man gewinnt und man freut sich, wenn man irgendwie gewinnt, oder war es einfach nur tatsächlich der Spaß am auf den Ball raufhauen? Also was gibt es da irgendwie so eine Sache, die für dich so ja mehr oder weniger am Anfang im Vordergrund stand und hat sich das vielleicht auch im Verlauf des Lebens so ein bisschen verändert?
Ich glaube, ja, als ich klein war, war es wahrscheinlich echt der Bewegungsdrang. Und ich kann mich noch erinnern, wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass mir das mit den anderen Kindern halt super viel Spaß gemacht hat. Beim Kleinfeld hat man ja dann auch noch Fußball gespielt, Staffelläufe gemacht. Ja, mir hat einfach das Training und das mit den anderen Kindern zusammen Sport machen, glaube ich, super viel Spaß gemacht. Ja, mit den Jahren ist es dann natürlich mehr in die Leistungsebene dann gerutscht. Aber auch bis, ja, mittlerweile ist es eigentlich auch wieder hauptsächlich wegen dem Umfeld, wegen den Leuten. Also ich habe auch schon mit anderen mal darüber gesprochen, die vielleicht nicht so viel Glück mit ihren Mannschaften immer hatten, die dann gesagt haben, ja, eigentlich haben sie jetzt keine Lust mehr, Mannschaft zu spielen. Und dann habe ich immer gesagt, ja, irgendwie, ich glaube, weil mir das am meisten Spaß gemacht hat, weil die Menschen um mich rum, weil wir uns immer gut verstanden haben, auch als Kinder dann schon. Das war, glaube ich, für mich, was das angeht, immer so der größte Antrieb. Ja,
Ich merke
genau.
schon, du hast quasi Tennis doch sehr stark als Teamsport erlebt, was ja, also tendenziell natürlich erstmal nicht so ist, weil Tennis ist eigentlich erstmal ein Einzelsport, vielleicht noch Doppel, aber gerade was ich hier auch mal wieder raushöre, gibt es einige Leute, die wirklich das sehr in den Vordergrund stellen, wie toll die Mädenrunden oder Punktspiele sind, weil
Genau.
man da gemeinsam mitfiebert, gemeinsam feiert, gemeinsam irgendwie traurig sein kann, weil man sich tröstet, aber gibt natürlich auch genug Leute, die sagen, nee, irgendwie ist es mir lieber, wenn ich hier alleine irgendwie meine Erfolge feiere oder meine Turniere irgendwie spiele. Und bei dir war es
Total.
anscheinend früh schon dieses Ding, ja, das Miteinander, was bei dir irgendwie angeschlagen hat.
Ja, ich glaube, da muss man auch echt für das Tennis mal eine Lanze brechen, dass wenn man nicht zwingend der Turnierspieler oder ja der Leistungssportler ist, dass es für mich ja fast ein Teamsport ist. Klar, machst du den Einzel und da bist du allein auf dem Platz, aber das Ganze drumherum, dann bespricht man die Taktiken, es sitzt einer auf der Bank bei dir oder man schaut, wie man die Aufstellung macht. Das ist, finde ich, im Hobbybereich fast mehr ein Teamsport. Ja, außer man ist halt wirklich ein Turnierspieler.
Na klar. Ich meine, du erlebst es ja, du hast ja erzählt, du gibst auch noch Training oder hast noch Training gegeben eine Zeit lang. Ich frage jetzt mal, also erlebst du es da auch ähnlich, dass die Leute auch eher dieses Team-Ding wertschätzen oder hast du eher so Einzeltraining gegeben? Wie ist denn da so deine Erfahrung oder was du mitbekommst von den Leuten, denen du da Training gegeben hast?
Ja, das ist tatsächlich unterschiedlich, da hast du recht. Ich habe auch mal eine Damenmannschaft trainiert. Da war auch dieser Teamfaktor relativ wichtig. Aber das stimmt schon, dass auch viele wirklich als Einzelperson zu dir kommen und ja, da eher so das eigene Spiel wichtig ist und die Einzelspiele im Vordergrund stehen. Also das ist schon im 1:1-Training oder so generell, da geht es dann schon meistens mehr um das Einzel. Spiel, weniger um Taktik oder Doppel, aber gerade Doppeltraining macht super viel Spaß. Auch mir selber hat das immer super viel Spaß gemacht, wenn wir Training hatten. Aber ja, das ist tatsächlich dann doch unterschiedlich.
Wie war es denn bei dir so in der, sagen wir mal, Hochzeit von deinen auch, ja, also sportlichen Ambitionen? Also wie viel und wie oft standest du denn auf dem Tennisplatz? Also ich vermute fast so mit meiner langen Erfahrung aus den Podcasten hier waren es bestimmt mindestens 6 Tage die Woche, die du zu Hochzeiten Tennis gespielt hast.
Ja, genau, das stimmt auch ungefähr. Ich meine, ich hatte zu den Hochzeiten viermal in der Woche Training im Verband und dann noch einmal privat meistens und ja, dann an den Wochenenden halt Turniere oder Mannschaftsspiele. Das heißt ja, so 5 bis 7 Mal war das meistens dann schon.
Von welchem Alter reden wir ungefähr, wo das so ganz, ganz intensiv war oder ist es vielleicht immer noch so intensiv?
Nee, das ist Gott sei Dank nicht mehr so intensiv. Aber das war ungefähr, ich schätze mal so zwischen 12 und ja, bisschen später 13 und 17 ungefähr. Das war so die Hochzeiten, würde ich sagen.
Und was war da so, also war da wirklich dann der Antrieb, vielleicht einen ganz großen Sprung zu schaffen oder war das, weil du als Teenager nichts anderes zu tun hattest und das irgendwie das Attraktivste war, was man machen konnte. Also kannst du irgendwie da, also dazu was sagen und warum es dann auch mit 17 dann vielleicht doch quasi nicht weitergegangen ist, was dann vielleicht der Weg war, warum du das so dann reduziert hast?
Genau, also ich bin dann ins Verbandstraining irgendwann gekommen. Ich schätze mal so, das war so in der dritten Klasse ungefähr. Da ist man ja dann so 7, 8 rum. Und wenn man da drin ist, dann ist das irgendwie so ein natürlicher Lauf. Also da fängt es dann an mit zweimal Training in der Woche und das wird dann immer mehr. Und da wird es dann halt schon, geht es dann natürlich auf die leistungssportliche Ebene und dass man halt sagt, ja, man könnte Profi werden, dass man fährt auf die ganzen nationalen Turniere, da trifft man die ganzen Spieler, teilweise ist da der ein oder andere Profi auch entsprungen, die man da getroffen hat auch. So, das war dann halt normal. Also da ging es dann schon wirklich drum, ob man da das Potenzial hat oder nicht. Und genau, irgendwann, ja, wenn man dann aber irgendwie Richtung Abi geht, dann weiß man schon oder merkt man schon, das wird's wohl doch nicht. Und dann wird's halt auch weniger. Also dann, ja, wenn man dann nicht mit 16, 17 da schon irgendwie in der Bundesförderung drin ist, dann wird auch die Förderung im Verband weniger und dann, ja, läuft das Ding halt irgendwie so aus. Aber das ist halt bei 95% der Fällen so. Es gibt natürlich auch den einen oder anderen, der dann auch später mal noch Profi wird, aber so läuft es eigentlich dann immer ab.
Na, führt man denn da so, dann gerade so gegen, wenn du dann so 16, 17 bist, so ernstes Gespräch und sagt man zu dir, bei dir wird es wahrscheinlich nicht reichen und das läuft ja so langsam aus, oder ist das eher so ein Ding, wir reden nicht drüber und das passiert so und jeder weiß eigentlich, was gerade passiert?
Ja, also bei mir war es eher so, dass man nicht drüber redet und es war auch für mich nie so ein großes Ding. Also ich war leider auch immer jemand, der nicht so selbstbewusst war. Das war auch, glaube ich, bei mir so der entscheidende Faktor, warum ich nie so die Riesenerfolge national hatte. Aber ja, ich weiß nicht, vielleicht hätte ich es mir sogar ein bisschen eher gewünscht, dass man das mehr anspricht. Also vielleicht ist das auch mittlerweile eher so. Dass man halt sagt, ja, wenn du jetzt wirklich willst du Profi werden noch, willst du das überhaupt gar nicht? Also das hat auch eigentlich nie, war das, kam nie so zur Sprache irgendwie. Und ich glaube, wenn man dann mehr drüber gesprochen hätte, wäre es einem selbst auch vielleicht klarer gewesen, ob man es will oder nicht, weil so, ja, mir hat da immer so ein bisschen dieser, ja, dieser, so gefehlt, dass ich so dieses klare Ziel habe, okay, ich will jetzt Profi werden und ich setze da jetzt alles rein. Und ich hatte immer so das Gefühl, ach, ich werde es wohl eh nicht schaffen, weil ich halt auf den nationalen Vergleichswettbewerben relativ, ja, schlecht war, vergleichsweise früh schon. Aber ich war halt auch immer sehr klein und so und alle waren größer und stärker, so gefühlt. Ich glaube, das hätte, wie du, ja, ist ein guter Punkt, das hätte vielleicht das alles ein bisschen klarer gemacht, aber im Endeffekt war es halt so und das war auch für mich in Ordnung so. Und ich wollte auch immer die Schule, also das Abitur machen und das nicht vernachlässigen, deswegen ist es dann so langsam ausgelaufen.
Das ist ja dann auch gut, wenn du sagst, dass du damit quasi keine Probleme hast und dann sagen kannst, nee, das ist alles vernünftig gelaufen. Also du hast das für dich so quasi wahrgenommen und das ist dann so passiert. Und wenn du jetzt irgendwie nicht ein schlechtes Gefühl hast, weil dir keiner da mal irgendwie das vielleicht offen und ehrlich gesagt hat, was natürlich Sachen irgendwie auch einfacher machen kann, aber ja, manchmal ist das halt dann so und dann, wenn das für dich passt, dann ist das ja auch wunderbar.
Total. Und ich habe, also wie gesagt, ich bin da nicht so, dass ich da alles auf eine Karte gesetzt hätte oder das ist mein, ja, natürlich will jeder mal irgendwie, hat jeder als kleines Kind den Traum, einen Grand Slam zu spielen oder sowas, aber ich habe das schon immer relativ realistisch gesehen. Ich habe aber auch echt tatsächlich in der langen Zeit auch, ja, ein oder andere jugendliche Kinder gesehen, die da vielleicht auch, wohl die Kommunikation auch nicht ganz funktioniert hat, die da auch echt im Nachhinein so ein bisschen dran zerbrochen sind, weil ja da vielleicht die Erwartungen zu hoch waren und die sie als Kinder und Jugendliche nicht verstanden haben, dass das wahrscheinlich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, relativ gering ist. Und ja, also das ist schon auch teilweise hart gewesen für viele, glaube ich. Dann bin ich, glaube ich, den entspannteren Weg gegangen, dass ich das alles ja locker gesehen habe.
Das ist doch sehr gut. Hattest du denn mal, wo du so gerade schon so ein bisschen erzählt hast, so Prominenz auf dem Platz als Gegner oder auch mit Prominenz gemeinsam gespielt? Also Leute, die man irgendwie auch so kennt, die es dann irgendwie später in die Rangliste, in die Weltrangliste oder so geschafft haben?
Ja, also ich habe auf jeden Fall gegen Annalena Friedsam mal gespielt. Die ist jetzt, glaube ich, auch wieder in der Quali von Wimbledon gewesen. Sie hatte, glaube ich, diesmal einen Jahrgang und sie hatte, glaube ich, auch immer viel Verletzungspech, weil sie war, glaube ich, sehr talentiert und die hat mich natürlich damals auch vom Platz gefegt. Gegen sie hatte ich auf jeden Fall gespielt. Ich glaube, vielleicht auch gegen Annika Beck, da kann ich mich nicht mehr ganz dran erinnern. Die hatte ja vor ein paar Jahren mal ihre Karriere beendet, aber die war ja auch relativ, ich glaube, die war mal so um die 40 rum in der Weltrangliste. Ja, das waren so halt so meine Jahrgänge, mit denen ich da mal gespielt hatte. Auch Antonia Lottner hatte ich mal gespielt. Die ist, glaube ich, aktuell aber jetzt nicht so weit vorne. Also waren schon die ein oder anderen dabei, die man halt genau auf diesen nationalen Turnieren dann immer getroffen hat. Und es ist auch ganz spannend, was dann aus denen, tennismäßig geworden ist.
Ja, definitiv. Ich meine, gibt es auch das, sagen wir mal, Umgekehrte, dass du mit Leuten irgendwann mal gespielt hast und dachtest, boah, das ist ja also die beste Gegnerin, die ich jemals erlebt habe und aus denen dann in Anführungsstrichen nichts geworden ist? Also hast du da auch wie, also hast du vielleicht von Trainingspartnerinnen oder so einfach nur im Kopf, ohne jetzt Namen zu nennen, aber ein Beispiel, wo du auch weißt, okay, da war eigentlich mehr Potenzial oder war irgendwie mehr drin, wo man dachte, da, das wird auf jeden Fall was und da sind wir dann bei nichts herumgekommen?
Ja, also Trainingspartnerinnen jetzt nicht direkt, weil da war man einfach viel zu, ja, da hat man viel zu viel Zeit miteinander verbracht, also im gleichen Verband. Aber das war schon so, dass man öfter ja Mädels gesehen hat, die halt früh relativ gut waren, wo man dachte, oh krass, okay, das beeindruckt mich und so, und die dann jetzt einfach im Endeffekt keine Profis geworden sind. Das, ja, kann ja verschiedene Gründe haben. Vielleicht wollten die das dann auch im Endeffekt nicht. Das gab es schon auch. Also, was ich aber jetzt so im Nachhinein, also gerade wenn man im eigenen Verband die jüngeren Spieler halt betrachtet, wenn man schon älter ist, und dann, da hat man dann schon hier und da mal ein paar gesehen. Oder jetzt auch noch, wo man denkt, oh, das könnte was werden. Zum Beispiel die Sarah Müller. Ich weiß nicht, ob du das ein bisschen verfolgst im Damen-Nachwuchs, die ist jetzt, glaube ich, 16 geworden. Die hat auch mal mit Olga und mir 1, 2 Jahre in der Mannschaft zusammen gespielt. Die ist da jetzt auch zum Beispiel in diesem Nachwuchskader, den ich schon angesprochen habe. Und bei ihr kann ich mir, also ja, die hat auf jeden Fall sehr gute Voraussetzungen. Da kann ich mir gut vorstellen, dass das klappt. Ja, ich würde sie auf jeden Fall wünschen.
Dann behalten wir die auf jeden Fall mal im Blick.
Ja, definitiv.
Wenn dich so, wenn du abends irgendwie auf einer Party mit Leuten ins Gespräch kommst und erzählst, dass du Tennis spielst und ja auch einigermaßen gut irgendwie und die dich fragen, was so das Maximale ist, was du gespielt hast. Also gibst du da irgendwie eine Liga an, in der du mal ganz hoch gespielt hast oder gibst du dann irgendwie Turniere an? Wie würdest du die Frage denn beantworten? Für jemanden, der dann wahrscheinlich auch sich mit Tennis nicht viel auskennt.
Ja, also ja, wenn es jemand ist, der sich mit Sport auskennt, dann sage ich halt, dass ich in der Oberliga gespielt habe. Ich bin da auch nie weiter hinausgekommen. Das lag auch einfach daran, dass es im Saarland nie eine Mannschaft gab, die es höher geschafft hat. Und sonst hätte man wieder in ein anderes Bundesland reisen müssen zu Mannschaftsspielen. Aber ich bin da immer ja relativ zurückhaltend, wenn dann, es ist oft so, dass andere sagen, oh ja, sie ist voll gut, und also ich kann das gar nicht so sagen. Also das, ich sag dir immer, ja, ich spiele ganz gut so, aber versuche das gar nicht an irgendwelchen Erfolgen oder sowas zu messen. Das Einzige, doch eine Sache sage ich tatsächlich manchmal, weil das ist so das, was ich mich irgendwie ein bisschen stolz macht, beziehungsweise ich ganz lustig finde, dass ich als Kind mal in einem Jahr Saarlandmeisterin im Eiskunstlaufen und Tennis gleichzeitig war. Das ist so das Einzige, was ich dann manchmal sage.
Wie groß ist denn da beim Eiskunstlaufen die Konkurrenz?
Ja, also das ist, genau, das ist das Wichtigste, habe ich gar nicht gesagt, weil das ist ein Rekord für die Ewigkeit, weil es im Saarland keine Eishalle mehr gibt. Das heißt, ja, also als ich noch Eiskunstlauf gemacht habe, da waren es halt, ja, in der Altersklasse vielleicht 10 Mädels oder so. Ich glaube, oder war es sogar noch gemischt, Mädels und Jungs, ich weiß es gar nicht mehr. Aber das war jetzt nie so mega groß da, die Konkurrenz
Okay.
im Eiskunstlaufen, im Tennis natürlich schon, aber ja, das, wie gesagt, und jetzt gibt es das auch schon gar nicht mehr im Saarland, von daher.
Wie ist denn das, dieses, sagen wir mal, Understatement, was du beim Thema Tennis jetzt so an den Tag legst und andeutest? Ist das auf deinem, sagen wir mal, Leistungslevel normal oder gibt es da auch, sagen wir mal, Leute, die dann schon, sagen wir mal, offensiver oder ein bisschen großspuriger erzählen, wie gut sie doch sind und ja, eigentlich bin ich schon ein ziemlich guter Mensch, der irgendwie Tennis spielen kann. Also wie ist denn das so in den Gefilden, die du dich so herumtreibst beim Tennis?
Ich würde sagen, das ist, ja, ich glaube, das hat mir auch oft im Weg gestanden, dass ich so bin. Weil ich glaube, wenn man Richtung Leistungstennis geht und wirklich hohes Niveau spielen will, dann muss man auch so eine, ja, leichte Arroganz auf dem Platz auch mal zeigen können, und um sich da durchzubeißen. Und ich glaube, die meisten sind da schon ein bisschen anders als ich. Ja, man braucht es auch so ein bisschen. Ich habe es noch nie geschafft, so richtig da so aus mir rauszukommen. Aber wie gesagt, für mich ist es ja auch schon lange nur noch ein Hobby. Und ich Ja, ich fahre damit ganz gut. Ich denke mir dann immer, ich muss jetzt nicht mehr aus meiner Haut, aber ich glaube, in diesen Leistungsklassen, in der ich mich bewege, beziehungsweise auch höher, wird das schon deutlich mehr, auch dieses Bissige und so. Ja.
Spannend. Wie bist du denn so auf dem Tennisplatz? Bist du wirklich eher so eine ruhige, in sich gekehrte, die man irgendwie auch nicht viel irgendwie ansieht, wie es ihr gerade geht? Oder schreist du auch mal rum, wenn dich irgendwie was aufregt oder schimpfst mit dir selbst? Wie würde ich dich denn erleben, wenn du da ein sehr, sehr hartes Match gerade spielst?
Ja, ich bin auf jeden Fall eher ruhig. Also ich bin, wenn es so ein richtig, richtig hartes, krasses Match ist, dann feuere ich mich ab und zu mal an und mecke auch mal lauter, aber dann muss es schon wirklich richtig eng sein und spannend und alles. Sonst bin ich doch eher ruhig und versuche meine Emotionen ja nicht so nach außen zu tragen. Es ist manchmal gut, manchmal nicht gut. Ich könnte mich schon das ein oder andere Mal mehr freuen und anfeuern, wenn ich mich selbst da mal so verbessern wollen würde. Aber ja, ich bin doch eher ein ruhigerer Spieler auf dem Platz.
Was sind so für dich die unangenehmsten Gegnerinnen? Also die lauten, die ruhigen, die keine Ahnung, die ganze Zeit mit sich schimpfen oder so. Also gibt es da so eine Art Spielertyp, der Spielerintyp, der dir liegt oder der dir nicht liegt?
Eigentlich, ja, aufgrund der ganzen Sache, dass es nur ein Hobby ist, sind es eigentlich die Mädels, die wirklich versuchen, so taktische, mentale Spielchen zu spielen. Und teilweise dann, ja, das erlebt hat man bei uns auch oder erlebt man bei uns auch noch recht häufig, dass dann da irgendwie auch die Eltern noch am Platz sind und sehr motiviert oder übermotiviert auch sind. Das ist dann sowas, wo mir dann auch manchmal so ein bisschen der Spaß vergeht. Also ob, eigentlich ist es mir relativ egal, ob die auf der anderen Seite rumbrüllt oder sich super viel anfeuert, solange es halt ja, eine normale Ebene ist. Wenn es dann aber halt irgendwann so ein bisschen ins Unfaire geht oder ja, ich manchmal so das Gefühl habe, du nimmst es jetzt hier zu ernst, so das mag ich nicht so gern, aber na gut, man muss da halt dann auch durch.
Ja, ich meine, es ist ja umso schöner, wenn man gegen solche Leute gewinnt. Aber ja,
Ja.
es gibt halt manchmal anstrengende Tennismatches. Und also meine Erfahrung ist, im Normalfall sind die Leute eigentlich immer entspannt. Aber du hast ja gerade schon angedeutet, je nachdem auch in welchem Bereich man sich befindet und die Leute dann nochmal extra motiviert sind, kann das auch mal sehr, sehr anstrengend sein. Ja, dann würde ich noch hier auf die Sache eingehen, die du schon angedeutet hast, dass du letztes Jahr gar nicht gespielt hast. Wie kam es denn dazu?
Ja, genau, das war ja das Corona-Jahr, das erste. Und wir haben, das war, also unsere Saison fängt ja normalerweise im Mai an. Mittlerweile ist es ein bisschen später. Aber genau, wir haben dann halt irgendwann in der ganzen Mannschaft entschieden, dass wir die Saison gar nicht spielen. Das war bei uns wurde dann einfach die Frage gestellt, ob wir es machen oder nicht, weil wir ja auch ein bisschen überregional spielen und dann hieß es halt, man kann nicht duschen, irgendwie, es dürfen keine Leute mitkommen. Es waren halt relativ blöde Regeln zu dem Zeitpunkt, zu dem wir es entscheiden mussten. Und dann haben wir halt letzte Saison komplett gesagt, nee, wir machen es nicht. Im Endeffekt war es dann gar nicht mehr so, weil sich die Regeln ja dann immer so relativ schnell geändert haben. Also dann hätten wir es, glaube ich, doch ge gespielt. Aber das war halt der Grund letztes Jahr. Und dieses Jahr war es halt dann so, dass ich ja dann umgezogen bin Ende oder im September letzten Jahres nach München. Und ja, ich bin halt noch in der Mannschaft gelistet. Werde jetzt vielleicht auch nächste Woche mal einmal mitspielen. Das wird ganz spannend, so komplett ohne oder mit wenig Training und ohne Matchpraxis. Aber ja, ich habe jetzt mich noch nicht irgendwie gekümmert, dass ich hier jetzt eine Mannschaft finde oder ähnliches. Deswegen bin ich jetzt erstmal die ersten 2 Jahre ohne Match.
Ja, Mensch, aber Ziel ist es schon, dass du dir dann in München jetzt einen Verein suchst oder wie willst du das angehen?
Ja, da bin ich noch nicht so ganz sicher. Also tendenziell auf jeden Fall. Einen Verein hätte ich super gerne. Wie es mit Mannschaftsspielen ist, das weiß ich halt noch nicht. Hier gibt es halt ja auch, glaube ich, super viele Vereine, die sehr hoch spielen. Und es ist auch immer die Frage, wie vergleicht man dann die bayerischen Ligen mit denen, in denen wir gespielt haben. Das ist alles so ein bisschen schwierig. Aber ja, ich hätte am liebsten halt, also einfach mal ein paar coole Leute, die, ein ähnliches Niveau haben, mit denen ich einfach mal so auch spielen kann, ob das dann unbedingt wieder dieser Mannschaftsspieldruck sein muss oder nicht. Ich fände es auch nicht schlimm, wenn ich das mal ein paar Jahre nicht habe. Aber wenn ich gute Leute treffen würde oder finden würde, dann hätte ich da, glaube ich, auch wieder Lust drauf.
Also ich sehe quasi in deinem Anforderungsprofil für einen Tennisverein in München steht hauptsächlich entspannte Leute, mit denen man auch nett danach noch irgendwie
genau.
Ja, was trinken kann und was essen kann. Und dann das Sportliche kann auch noch eine Rolle spielen, aber es ist nicht das, was im Vordergrund steht bei dir.
Genau, das würde es so ungefähr treffen.
Ja Mensch, dann alle Münchner Vereine, die das hier hören und denken, sie bräuchten eine Kati mit einer LK 2,1 in ihren Reihen, die vielleicht sogar sportlich eingreifen möchte, dann sollen die sich auf jeden Fall hier melden. Dann können wir dir Kontakte vermitteln.
Sehr gerne.
das hatte ich auch auf dem Zettel. Jetzt überlege ich, was ich hier noch bei deiner Karriere wissen wollte. Und nee, ich habe eigentlich hier tatsächlich gar nichts Großes mehr. Willst du noch was erzählen aus deiner Karriere? Irgendein großes Highlight, irgendeine bittere Niederlage, wo es Tränen auf dem Platz gab oder wie auch immer? Gibt es noch irgendwie etwas, was du mit der großen, kleinen Tenniswelt teilen möchtest, was dir in deinem Tennisleben passiert ist? Deine Lieblingsanekdote, dein Lieblingsspiel oder das schlimmste Spiel, was du je erlebt hast?
Das ist jetzt schwierig. Also so viele Spiele erlebt. Da gab es einige, die sehr, sehr unangenehm waren. Aber ich überlege gerade, ob es da irgendwie irgendwas Tolles gibt.
Gibt es vielleicht ein tolles Comeback, was du mal hattest, wo du ein Spiel noch gedreht hast, was eigentlich vollkommen aussichtslos war?
Ich kann mich jetzt gerade an eine Niederlage erinnern. Ah, doch, stimmt. Ich hatte mal ein Match, jetzt wo du es sagst, das war ganz witzig. Da waren wir nämlich auf Sand, auch eine richtig gute Spielerin auf der anderen Seite. Und es war ein super spannendes Match, aber der erste Satz ging 6-2 aus für die andere. Und ich habe immer so den Kürzeren gezogen. So, es war ein super spannender Ballwechsel, aber hat immer so einen Tick gefehlt. Und dann hat es angefangen zu regnen. Und wir mussten in die Halle gehen und dann, ich bin halt leider nicht so ein Sandplatzspieler, sondern eigentlich eher Hallen- oder Hardcourt-Spieler. Und ja, dann habe ich den zweiten Satz dann 6-2 gewonnen, ganz glatt. Und ich weiß noch, wie der Vater von der Gegnerin hat sich die ganze Zeit super aufgeregt darüber, dass wir jetzt in die Halle gehen mussten. Der hat beim Einspielen schon gemerkt, dass das jetzt wahrscheinlich schief läuft. Und dann hatte ich das tatsächlich im Champions Tiebreak dann gedreht und gewonnen. Das war, also irgendwie war das halt ganz witzig, weil auf Sand hätte ich es nicht nach Hause gespielt, aber dann dort schon. Das war ganz gut. Und ich erinnere mich noch an ein Spiel, das war auch in der Halle, das war, glaube ich, gefühlt das beste Mannschaftsspiel, was ich je gespielt habe, leider verloren habe. Das war gegen auch eine, die hatten auch eine Australierin ich glaube, da hatte ich sogar an dem Tag an 1 gespielt. Irgendwie, die auch mal in der WTA-Rangliste gestanden hat, relativ ganz gut und also in der ITF-Rangliste und da habe ich auch den ersten Satz verloren und da haben wir uns richtig, also ich habe mich da richtig eingespielt dann irgendwann und die anderen haben auch irgendwie danach gesagt, um Gottes Willen, es war so ein krasses Spiel, hat so viel Spaß gemacht, ich hatte dann leider irgendwie im Champions Type knapp verloren noch, ich habe mir dann ja auch noch die Bauchmuskeln gezerrt beim Aufschlag, aber das war auch so ein Spiel und dann hatte ich ein Jahr später, hatten wir nochmal gegen die gleiche Mannschaft gespielt, die hatten dann ihre Australierin da nicht mehr dabei, aber dann hatte ich gegen eine andere gespielt, ja, relativ normal irgendwie gewonnen, ich sag mal so 6-3, 6-3 oder so und dann hatte die in der Umkleide nachher zu mir gesagt, ja, sie hat gar nicht gedacht, dass sie da noch ein paar Spiele machen kann, weil sie sich an das Spiel letztes Jahr erinnert hat und das so krass war und da hatte ich ihr schon vorher Angst gemacht, obwohl ich, wie gesagt, ja auf Sand dann gar nicht mehr so gut ja, vergleichsweise spiele. Und das ist auch irgendwie ganz witzige Situation gewesen.
Sehr cool. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu unserem leichten Spezialthema über. Da hattest du vorgeschlagen, dass wir mal über Beachtennis reden. Und ja, da frage ich dich einfach mal so, warum? Also was verbindet dich mit Beachtennis und ist das vielleicht das bessere Tennis?
Ja, also bei uns im Saarland wird schon einige Jahre sehr, sehr viel Beachtennis gespielt. Für die, die es jetzt nicht kennen, ist das, dass man spielt es auf einem ganz normalen Beachvolleyballfeld. Das Netz ist natürlich ein bisschen niedriger, ich meine 1,75 rum hoch. Und man hat auch keine Tennisschläger, wobei das im Saarland auch so angefangen hat, aber man hat so extra ähnlich den Paddelschlägern, mit denen man spielt. Und es ist immer 2 gegen 2, also Damen, Herren und Mixed. Und ja, das war irgendwie immer so für mich, und es ist auch eigentlich jetzt noch so, das Tennis war immer so das Ernste und das, ja, was irgendwie auch schon immer mit diesem leistungsmäßigen, ja, zusammengehangen hat. Und dann immer dieses Beachtennis, dann läuft da coole Musik und draußen, ja, auf dem Beachvolleyballfeld, und man spielt halt auch mal mit den Herren zusammen in einer Mannschaft, das ist auch ganz witzig. Genau, und das mache ich jetzt auch schon ein paar Jahre. Jetzt hier in München, ja, fange ich immer so ein bisschen an, mir da ein paar Leute zu suchen. Aber ja, macht sehr, sehr viel Spaß.
Wie ist denn das? Sind diese Beach-Tennisplätze normalerweise immer auch bei Tennisplätzen oder sind die auch irgendwo anders verfügbar?
Nee, im Saarland ist es jetzt mittlerweile so, weil es ist wirklich sehr gehypt ist. Also wir haben da mittlerweile sogar 2 Ligen und ich glaube 25 Mannschaften. Also es ist richtig groß. Da haben viele Vereine mittlerweile Anlagen gebaut auf in ihren Tennisanlagen, also extra Beachplätze gebaut. Aber wir haben zum Beispiel auch einfach schon bestehende Volleyballfelder. Entweder teilweise wird es in Schwimmbädern dann genutzt, oder ja, wir sind, glaube ich, auf der Volleyballanlage von dem örtlichen Turnverein irgendwie. Ja, also das wird immer mehr, und es gibt auch Tennisvereine, die dann alte Tennisplätze jetzt umbauen in Beachplätze, aber ist noch so ein bisschen im Wandel. Aber man kann ja theoretisch auch einfach die Volleyballfelder nutzen, die irgendwo zur Verfügung stehen.
Meinst du, das ist so ein Ding, das vielleicht den Leuten ermöglicht, bei Tennis noch irgendwie anders einzusteigen? Oder ist das eher so ein Ding, wenn Leute keinen Bock mehr auf Tennis haben, machen sie Beachtennis?
Beides so ein bisschen. Also ich kenne auch Leute, die jetzt fast gar nicht mehr, auch jetzt auch mal komplett pausieren mit dem Tennis, weil ja, manchmal ist man da ja auch so ein bisschen festgefahren. Die haben jetzt einfach super viel Spaß beim Beachtennis. Es ist auch mittlerweile immer noch so, dass die meisten beim Beachtennis auch vom Tennis natürlich kommen. Und es ist halt super cool, weil es natürlich sehr einfach ist als Einsteiger. Das ist ja auch so ein bisschen dieses Strandspiel, was man auch so kennt, so mit diesen Plätschen und diesem kleinen Ball. Es ist sehr einfach für den Einstieg, deswegen könnten das auch theoretisch Leute machen, die jetzt nicht vom Tennis kommen. Aber ja, es ist noch sehr häufig, dass man vom Tennis kommt. Man hat auch den einen oder anderen Vorteil. Ja, ich glaube, manche nutzen es als Flucht vor dem ernsten Tennis, aber viele machen es halt parallel, so wie ich eigentlich auch.
Geht das auch im Winter oder kann man Beachtennis eigentlich nur wie, keine Ahnung, wie Beachvolleyball normalerweise auch nur im Sommer spielen?
Nee, also das ist tatsächlich nur im Sommer. Es gibt natürlich in Städten wie Berlin, weiß ich, dass sie da ja auch eine richtige Beachhalle haben. Da könnte man es sicherlich auch im Winter spielen. Aber ja, also das ist jetzt tatsächlich auch nur ein Sommerspaß.
Und sonst so dein Blick quasi auf die Zukunft der Disziplin, also wird das quasi wachsen und mehr werden oder ist das vielleicht nur so ein kurzer Hype? Hast du da irgendwie ja so aus deiner persönlichen Sicht ein Gefühl für?
Nee, ich würde es schon als jetzt neue Trendsportart so ein bisschen bezeichnen. Wenn man halt sich anschaut, wie das sich im Saarland entwickelt hat, wirklich eine rasante Steigerung. Ich glaube, vor 3, 4 Jahren hatten wir dann da 5, 6, 7 Mannschaften gemeldet oder so. Jetzt sind es ja 25 Mannschaften. Da ist das wirklich, da hat so das Beachtennis-Fieber so irgendwie jeden erreicht mittlerweile. Anderen Verbänden ist es halt noch gar nicht. Also hier zum Beispiel in Bayern, da gibt es sowas noch überhaupt nicht. Ich kann mir schon vorstellen, wenn, das wird immer mehr, und ich glaube schon, dass das so ein bisschen die ganze deutsche Tenniswelt so jetzt einholen wird und da alle so ein bisschen Spaß dran haben werden. Irgendwo sind dann auch immer die Grenzen bei sowas, weil ich glaube, die Tennisspieler lieben das Tennis dann doch noch trotzdem, aber ich glaube schon, dass das Potenzial hat zu wachsen.
Aber der DTB hängt da auch mit dran, oder ist das ein anderer Sportverband, der sich
Nee,
darum
genau.
kümmert?
Nee, der DTB ist da, also man muss auch, um Turniere zu spielen, im DTB gelistet sein, also in irgendeinem Verein gelistet sein, damit man, also aktuell läuft es noch so, dass man braucht auch eine ID-Nummer zum Beispiel. Das wird alles noch über den DTB organisiert.
Das wird dann wahrscheinlich auch entsprechend vom DTB natürlich weiter gepusht werden, weil ich glaube, wenn die auch Möglichkeiten sehen, Tennis bekannter, beliebter zu machen und auch damit Geld zu verdienen, dann wird auch Beachtennis da, denke ich mal, auch ein Stück weit ja, vorangebracht. Und das ist ja dann vielleicht für die Beachtennis-Gemeinschaft auch gar nicht so schlecht.
Ja, total. Also das glaube ich schon, dass der DTB das auch sieht und ja, da ein bisschen fördert auch.
Wunderbar. Hast du noch was, was du zu Beachtennis erzählen möchtest?
Nee, nur dass gerne jeder ruhig mal damit an und das mal ausprobieren soll. Also man kann sich mittlerweile, also ich denke mal, ich weiß jetzt nicht, ob es deutschlandweit ist, aber im Decathlon sogar super günstige Beachtennisschläger kaufen und man kann es im Schwimmbad ja auch einfach mal austesten mit den Leuten von der Mannschaft oder so. Es macht wirklich super viel Spaß. Und ist mal eine gute Abwechslung. Also gerne, gerne mal ausprobieren. Die Beachtennis-Community wächst und wächst gerne. Ja.
Gut, dann nehme ich mir vor, wenn ich nach München komme, dann spielen wir kein Einzel gegeneinander, weil das sowieso eine kurze Sache wäre, sondern dann spielen wir mal ein bisschen Beachtennis, wenn wir irgendwo eine Anlage
dort ja, finden. Sehr gerne. Also bis ich bin ja, wie gesagt, hier gerade ein paar Leute zusammensuchen, die da Lust drauf haben. Und ich glaube auch, da finden sich schnell welche und dann machen wir das.
Da freue ich mich schon sehr drauf. Gut, Kathi, dann würde ich auf die Zielgerade einbiegen und dir drei Entweder-Oder-Fragen stellen.
Gerne.
Okay. Dann fangen wir an. Jetzt, die sind aber recht einfach, die ich mir ausgesucht habe, aber ich werde sie trotzdem stellen. Tennis oder Beachtennis?
Tennis.
Das war fast klar. Vorhand oder Rückhand?
Vorhand.
Gewinnen oder Spaß haben?
Gewinnen.
Das überrascht mich fast ein bisschen, aber okay, das ist richtig, trotzdem das so.
Also ich will natürlich, ich spiele nur noch, um Spaß zu haben, aber trotzdem, wenn man jetzt nur noch verliert und dann habe ich, also dann habe ich auch keinen Spaß mehr.
Also genau, lieber ohne Spaß gewinnen, als ständig mit Spaß verlieren.
Genau, weil dafür, also dann zum Beachtennis hätte ich wahrscheinlich das andere gesagt, weil beim Tennis, das geht natürlich nicht ganz aus mir raus, dass man weiß, wie gut man spielen kann und so. Also wenn ich da nur noch verlieren würde, dann würde ich da keinen Spaß mehr haben und dann auch aufhören. Aber beim Beachtennis ist es so, da ist es mir alles nicht so, also da ist so eher dieser Fun-Faktor bei mir im Vordergrund, wobei das auch generell jetzt schon auch ernster wird, muss ich sagen.
Ach, okay, ich bin gespannt, wenn wir in 10 Jahren hier uns nochmal dann zusammenschließen und nochmal, dann frage ich nochmal nach und dann bist du vielleicht
vielleicht ist dann andersrum.
Genau, mit einer guten LK beim Beachtennis ausgestattet und muss da bei den nächsten Mädenspielen beim Beachtennis an 1 den Punkt holen.
Genau.
Dann würde ich noch die 2 Vervollständigungssätze dir anbieten, die doch ein bisschen schwieriger, glaube ich, sind. Aber gut, du schaffst das schon. Der erste geht noch, glaube ich. Mein 2. Aufschlag ist?
Schlecht. Das war's schon.
Ist das immer noch auch in deinem, in der Sphäre so, dass viele einen doch, sagen wir mal, recht schlechten 2. Aufschlag haben? Oder ist das bei dir jetzt eine einzigartige Sache, dass du es dich so charakterisieren würdest?
Nee, also es ist bei mir einfach, ich bin relativ klein und es ist schon, dadurch mein Manko mit der Größe habe ich immer mit dem Aufschlag zu kämpfen. Also ja, und deswegen mache ich schon relativ viele Doppelfehler, würde ich mal sagen. Manchmal habe ich es besser im Griff, manchmal nicht. Technisch ist es alles gar nicht so verkehrt, aber Aufschlag war jetzt noch nie so mein Lieblingsschlag.
Dann der letzte Satz. Eine Reform der Tennisregeln ist?
Dass der 3. Satz abgeschafft wurde und ich es nicht gut finde.
Also genau, eine Reform der Tennisregeln ist da wahrscheinlich nicht notwendig gewesen.
Ja, leider, genau. Die ist nicht notwendig gewesen, wird aber ja jetzt leider schon gemacht.
Ja, okay. Also ich, das war um zu testen, ob
du meinst,
Tennis-Traditionalist bist oder ob du auch ein paar neuere Sachen gesehen haben wollen würdest. Und ich merke da jetzt schon raus, du bist da eher meiner Meinung. Eigentlich hätte man an den Tennisregeln niemals zu viel rumdoktern sollen.
Nee, genau. Also ich bin auch deiner Meinung generell. Ja, auch es ist ja auch bei den Grand-Slam-Turnieren immer noch mal die Rede, ob man bei den Herren auch den 5. Satz jetzt irgendwie abschaffen soll oder ich bin da nicht dafür. Also Champions Tabic war ich noch nie ein Freund von, gerade bei aktiven Spielern, die ja irgendwie alle noch fit irgendwie sein sollten und da Spaß dran haben. Das fand ich schon immer schade. Ich habe jetzt auch tatsächlich gehört, dass die Zählweise in den Mannschaftsspielen geändert wurde. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber dass das Einzel und Doppel nicht mehr 2 und 3 Punkte gibt, sondern einfach alles nur noch einen Punkt. Das ist wohl auch neu.
Ich weiß nicht, ob das neu ist, aber ich weiß, es ist bei uns hier, glaube ich, schon länger so, dass das alles jeweils nur ein Punkt zählt.
Okay, dann bei uns ist das jetzt neu seit diesem Jahr erst.
Okay.
Sowas finde ich dann zum Beispiel, meinetwegen, das können Sie ruhig machen, ja. Aber so an diesen klassischen, traditionellen Regeln. Ich würde auch lieber nichts dran verändern.
Also, genau, quasi, also der Klassiker ist ja immer der, worüber diskutiert wird, über die Netzberührung beim Aufschlag und das wiederholt wird. Und selbst das ist ja nichts, was irgendwie schlimm ist, weil es kostet jetzt nicht ewig viel Zeit.
Eben, also ich bin auch dafür, dass das gerne so bleiben soll, wie es ist.
Okay, dann falls wir kein Beachtennis spielen, dann spielen wir ein richtiges Tennismatch mit einem dritten ausgespielten Satz, in den ich dich wahrscheinlich nicht hineinbekommen werde, aber wir merken uns das trotzdem.
Ja, genau.
Gut, Kathi, dann bleibt dir jetzt kurz vor Schluss noch die große, kleine Gelegenheit, in dem großen, kleinen Tennispublikum nochmal etwas zu sagen, was du schon immer mal in einem Podcast sagen wolltest.
Erstmal, es hat mir super viel Spaß gemacht und ich möchte mich gern bedanken, dass du mich hier auch eingeladen hast. Ich bin echt ein super Tennis-Fan und alle, die hören, sollen auch immer gerne weiter für unseren Sport werben, weil ich versuche das auch immer bei meinen Freunden. Ich glaube, wir lieben den Sport ja alle. Und ich würde mich halt auch freuen, ne? Wie wenn zum Beispiel unser kleiner Verein, und es gibt ja wahrscheinlich viele, die auch in so kleinen Vereinen noch drin sind, wenn die wieder ein bisschen wachsen können. Und also versucht alle schön Leute fürs Tennis zu begeistern.
Da kann ich mich nur anschließen. Ich hoffe, dass mein Podcast vielleicht auch ein Stückchen dazu beiträgt. Und bestimmt. Für alle, die natürlich noch nicht genug vom Podcast hören haben, nur sei nochmal die Erinnerung, Breaktime-Podcast, Kathi, euch gibt es, glaube ich, bei allen gängigen Podcast-Plattformen, genau. Und einen Instagram-Account habt ihr auch.
Richtig, der Instagram-Account ist Breaktime und dann _Sport.
Genau, wird auch irgendwie verlinkt in den Shownotes oder auch auf meinem Instagram-Profil. Von daher, Kathi, war mir ein Vergnügen, mit dir gesprochen zu haben. Ich wünsche dir viel Erfolg, wenn du tatsächlich jetzt demnächst in die Medenrunde wieder einsteigst. Und dann, ja, freue ich mich, bald mal wieder von dir zu hören. Mach's gut.
Dankeschön.
Ciao. Tschüss.